Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen heute aus dem Evangelium nach Markus. Und Sie finden den Abschnitt in Kapitel 1, Markus 1, und zwar in den Versen 21 bis 28. Darauf wollen wir uns heute in der Wortverkündigung konzentrieren. Aber ich lese bereits ab Kapitel 1, Vers 9 und ich lese dann weiter bis Vers 39. Also ich beginne zu lesen, Markus Kapitel 1, Vers 9. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. Und zugleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerrissen und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und zugleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage dort in der Wüste und er wurde von dem Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und er verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes. Und er sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen: Folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiter ging, da sah er Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und die Netze pflegten. Und sogleich berief er sie. Und sie ließen ihren Vater Zebedäus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Jetzt kommt der Abschnitt. Und sie begaben sich nach Kapernaum. Und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist, der schrie und sprach: Lass ab! Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus, du Nazarener? Bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Aber Jesus befahl ihm und sprach: Verstumme und fahre aus von ihm. Da zerrte ihn der unreine Geist hin und her, schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie erstaunten alle, sodass sie sich untereinander fragten und sprachen: Was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern, und sie gehorchen ihm. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich sogleich in das ganze umliegende Gebiet von Galiläa. Und sogleich verließen sie die Synagoge und sie gingen mit Jakobus und Johannes in das Haus des Simon und Andreas. Simons Schwiegermutter aber lag krank am Fieber danieder und sogleich sagten sie ihm von ihr. Und er trat hinzu, ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Und das Fieber verließ sie sogleich und sie diente ihnen. Als es aber Abend geworden und die Sonne untergegangen war, brachten sie alle Kranken und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war vor der Tür versammelt. Und er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am Morgen, als es noch sehr dunkel war, stand er auf, ging hinaus an einen einsamen Ort und er betete dort. Und es folgten ihm Simon und die, welche bei ihm waren. Und als sie ihn gefunden hatten, sprachen sie zu ihm: Jedermann sucht dich. Und er spricht zu ihnen: Lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, als der Sohn Gottes in diese Welt kam, da trat in und mit ihm das Reich Gottes in diese Welt. In Jesus Christus erschien die Königsherrschaft Gottes in dieser Finsternis und der unsichtbaren Welt. War das klar? Die Engel wussten das. Der Engel Gabriel verkündete der Jungfrau Maria: Er, der in deinem Leib heranwächst, wird über das Haus Jakobs regieren in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Aber wie verhielt es sich mit den Menschen? Verstanden sie auch, was es heißt, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist? Kapierten sie das? Verstanden sie, dass mit dem Kommen Christi der Herrschaft des Fürsten dieser Welt, des Teufels, der Todesstoß versetzt worden war? Einige mögen eine Ahnung davon gehabt haben. Ich denke da zum Beispiel an die Weisen aus dem Osten. Die fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Immerhin sprachen sie von einem König. Lassen wir einmal dahingestellt sein, wie viel sie wirklich verstanden. Aber irgendwie einen Schimmer, das müssen sie gehabt haben. Der Apostel Johannes schreibt einmal in seinem ersten Brief: Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstört. Mit anderen Worten schreibt Johannes, das Kommen Christi in diese Welt war eine Kriegserklärung an den Teufel. Und als Jesus dann mit ungefähr 30 Jahren getauft worden war und die am Jordan Anwesenden die Stimme aus dem Himmel gehört hatten, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, da waren es wiederum bezeichnenderweise nicht die Menschen, die umgehend in die Gänge kamen, die aktiv wurden, sondern es war der Satan, der Widersacher Gottes. Er begriff sofort, was die Stunde geschlagen hatte. Der Teufel wusste, der totale Zusammenprall zwischen Finsternis und Licht, die alles entscheidende Schlacht in dem großen geistlichen Krieg, zwischen dem Samen der Schlange und dem Samen der Frau, die steht jetzt unmittelbar bevor. Gleich nach der Taufe wurde Jesus ja dreimal versucht. Wir hatten darüber vor einiger Zeit gemäß dem Matthäusevangelium ausführlich gesprochen. Markus berichtet es nur sehr kurz, nur einen halben Vers. Aber eins wird auch deutlich: Jesus Christus hat über Satan triumphiert. Und danach begann der Sohn Gottes mit der Verkündigung des Evangeliums vom Reich. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Na ja gut, eigentlich hätte man erwarten können, dass Jesus gleich nach Jerusalem geht. Aber das tat er nicht. Er ging nach Galiläa, einem Randgebiet. Er kam in seine Heimatstadt nach Nazareth. Dort war er aufgewachsen, dort war er bekannt. Er lehrte in dieser Synagoge. Aber die Folge seiner Verkündigung war, dass die Hörer ihn an den Stadtrand von Nazareth schleppten und ihn dort einen Abhang hinabstürzen wollten, um ihn zu töten. Warum eigentlich, ihr Lieben, warum eigentlich ist das Wirken Christi in dieser Welt so konfrontativ gewesen und warum ist es das bis zum heutigen Tage? Warum eigentlich? Warum stößt Christus stets auf so großen, so unerhörten Widerstand? Die Antwort lautet: Durch das Auftreten von Jesus Christus ist jeder, egal ob er weise ist oder nicht so weise, ob er reich ist oder arm, ob er Mann ist oder Frau, jeder ist vor die Frage gestellt: Wer ist mein König? Wem gehöre ich? Es geht nicht um die Frage, betrachtest du dich irgendwie zum Volk Gottes dazugehörig oder fühlst du dich wohl unter dem Volk Gottes oder wie auch immer. Die Frage lautet, ist Christus dein König? Und zwar so, dass du ihm im Leben und im Sterben verpflichtet bist. Und dieser Frage wichen die Menschen aus, geschweige denn, dass sie eine Antwort darauf geben wollten. Die Stadt Nazareth, sie liegt ziemlich weit oben im Bergland Galiläas. Und Jesus zog dann weiter hinab. Er kam an den See Genezareth. Und dort erblickte er zwei Männer. Sie standen im Wasser, dort wo das Wasser noch untief, also flach war. Die beiden Männer warfen dort ihre Netze aus. Und Jesus rief ihnen zu: Folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Diese beiden Männer, es waren Petrus und Andreas, sie waren bereits zuvor Jünger von Johannes dem Täufer gewesen. Das wissen wir aus dem Johannesevangelium. Und sie hatten auch gleich nach der Taufe mit Jesus ganz kurz gesprochen. Das wird uns berichtet in Johannes 1. Aber irgendwann danach waren die beiden wieder an ihre Arbeit am See Genezareth zurückgekehrt. Doch nun, als Jesus sagte, folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischern machen, da verließen sie sogleich alles und sie brachen mit ihm auf. Sie machten sich mit ihm auf seinen Weg. Dann gingen sie zu dritt weiter. Wenig später trafen sie auf zwei weitere Bekannte, Jakobus und Johannes. Diese Männer waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen und auszubessern. Auch sie rief Jesus. Doch von ihnen heißt es, und sie ließen ihren Vater Zebedäus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten Jesus nach. Was für eine Autorität hatte der Sohn Gottes. Menschen, sie werfen ihr bisheriges Leben über den Haufen. Sie lassen ihre Fischernetze sein und sie folgen Jesus. Und Jesus, er zog weiter am See Genezareth entlang und schließlich erreichten sie Kapernaum. Es war gerade Sabbat. Sie gingen in die Synagoge. Und wir wollen heute auf das, was in der Synagoge von Kapernaum geschah, Acht geben. Und ich verkündige Ihnen das Wort Gottes unter dem Thema: Die Autorität des Sohnes Gottes auch über das Reich der Dämonen, auch über die unreinen Geister. Und wir achten auf drei Punkte. Die Menschen begreifen nicht wirklich, was passiert. Sie sehen es, aber sie begreifen es nicht. Sie erfassen es nicht. Die teuflischen Mächte verstehen, was geschieht. Und drittens, der von einem unreinen Geist dämonisierte, er wird frei. Der erste Punkt, Die Menschen begreifen nicht wirklich, was passiert. Es heißt hier, und sie begaben sich nach Kapernaum, und Jesus ging am Sabbat sogleich in die Synagoge und lehrte. Wir könnten diesen Satz schnell überlesen, so als Einleitung. Aber machen wir uns klar, Kapernaum, das war nicht eine große Stadt, wahrlich nicht. Aber es war doch einiges los in ihr. Es war zum einen ein Fischerort, die meisten lebten von der Fischerei auf dem See Genezareth. Es war auch ein Handelszentrum. Die Leute aus der Umgebung brachten ihre Waren dorthin, um sie zu verkaufen. Das begriffen übrigens auch die römischen Behörden und sie hatten deswegen am Stadttor eine Zollstation errichtet. Etwas später lesen wir, dass Jesus seinen Zöllner von dort in seine Jüngerschaft berief. Es war Levi, oder wir kennen diesen Mann besser unter dem Namen Matthäus, der Schreiber des ersten Evangeliums. In Kapernaum, da war auch eine römische Garnison stationiert. Denken wir an den Bericht über den Hauptmann von Kapernaum und der Heilung seines Knechtes. Die Römer, sie sahen sich veranlasst, dort in Galiläa einige Stationen zu haben, weil immer wieder Unruhen gegen die römische Besatzungsmacht aufbrach. Einige Jahrzehnte später entlud sich das alles dann im jüdischen Krieg, der mit der Zerstörung des Tempels im Jahr 70 endete. Kapernaum wird gelegentlich in den Evangelien auch als seine, also als Jesu Stadt bezeichnet, zum Beispiel Matthäus 9, Vers 1. Jesus hatte gewissermaßen sein Dienstquartier hier aufgeschlagen, wenn er sich in Galiläa aufhielt. Er nahm es nicht in Nazareth, sondern hier in Kapernaum. Aber später muss Jesus über diese Stadt Kapernaum Folgendes sagen: Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht bist, du wirst bis zum Hades hinabgeworfen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die bei dir geschehen sind, es würde noch heutzutage stehen. Denn ich sage dir, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir, du Stadt Kapernaum. Jesus betrat an diesem Sabbat diese Stadt. Er ging in die Synagoge. Synagogen, das wissen wir, gab es im Alten Testament nicht. Damals waren die Juden auf den Tempel in Jerusalem fokussiert. Dreimal im Jahr mussten die Männlichen dort erscheinen vor dem Angesicht Gottes. Aber Synagogen gab es nicht. Dann kam die babylonische Gefangenschaft. Die Menschen konnten nicht mehr nach Jerusalem gehen und der Tempel war zerstört von Nebukadnezar. Sie versammelten sich also damals in Babylon und im Zweistromland in kleineren Gruppen. Und das war der Beginn der Synagoge. Und ich sage mal, dieses Konzept der Synagoge, das brachten sie dann nach 70 Jahren nach Israel mit. Und da kam dieses Konzept eben, dass Menschen zusammenkamen in ihren Städten, in ihren Ortschaften, um dort das Gesetz, die Propheten zu hören und es sich von den Schriftgelehrten auslegen zu lassen. Jesus war inzwischen eine große Bekanntheit in Galiläa. Er predigte häufig in Synagogen. Wir hatten es von Nazareth gelesen. Da wissen wir, dass er über Jesaja 61 predigte. Worüber Jesus hier in Kapernaum predigte, das wird uns nicht berichtet. Offenkundig geht es nicht darum. Der Punkt, um den es dem Heiligen Geist hier geht, ist ein völlig anderer. Es geht um die Folgen der Wortverkündigung. Es geht um die Folgen der Predigt. Was passierte eigentlich, als Jesus fertig war? Darüber heißt es hier in Vers 22, sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Vielleicht kommt uns dieser Satz bekannt vor. Er steht auch im Matthäus-Evangelium am Ende der Bergpredigt. Markus leitet hier diese Aussage ein mit dem Satz, sie erstaunten über seine Lehre. Und von diesem Erstaunen lesen wir dann noch einmal in Vers 27 das Gleiche, sie erstaunten. Im Deutschen jedenfalls ist das mit dem gleichen Wort übersetzt, im Griechischen ist das etwas unterschiedlich, ein anderes Wort, aber inhaltlich ist nicht ein großer Unterschied. Sie waren erstaunt, sie waren ergriffen, erregt, aufgekratzt und vermutlich dann, um ihren inneren Druck zu entlasten, fingen sie nach der Dämonenaustreibung an zu reden. Sie redeten. Aber hatten sie wirklich verstanden, was sie da eben gerade gehört hatten und dann gesehen hatten? Hat es bei ihnen wirklich Klick gemacht? Hatten sie begriffen, dass in Jesus Christus das Reich Gottes zu ihnen herabgekommen war? Ich befürchte nicht. Sie blieben eher haften an dem Sinnenfälligen, an dem Sensationellen und das erzählten sie dann auch weiter. Und sie verarbeiteten das, wie man das normalerweise als Mensch verarbeitet, dadurch, dass man darüber eben redet. Und viel reden muss nicht unbedingt heißen, dass man es auch verstanden hat. Aber da war jemand anders in der Synagoge. Und dieser begriff sehr genau, wer Jesus ist und was seine Gegenwart bedeutet. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Die teuflischen Mächte, sie verstehen, was geschieht. Sie kapieren, was da abläuft. In der Synagoge war ein Mann. Es scheint wohl so gewesen zu sein, dass anfangs niemand von diesem Mann Notiz nahm. Vermutlich war der Mann in Kapernaum bekannt. Möglicherweise war er regelmäßiger Besucher der Gottesdienste in der Synagoge. Vielleicht ging er sogar Sabbat für Sabbat dorthin und hörte die Auslegungen der Schriftgelehrten über das Gesetz und die Propheten. Aber das alles wissen wir nicht. Es wird uns auch nicht berichtet. Aber eins wird uns berichtet, nämlich dass dieser Mann dämonisiert war. Er hatte einen unreinen Geist. Wir hatten vor einiger Zeit einmal die Begebenheit der Besessenen im Land der Gadarena gehört. Nun, die Besessenheit bei jenen Männern, die war ganz offensichtlich. Sie hatten einen unerhörten Drang zur Schamlosigkeit. Sie liefen da nackt umher. Und sie hatten auch einen schockierenden Trieb zur Selbstzerstörung. Sie zerschlugen sich mit Steinen. Aber im Unterschied und im Gegensatz zu den Gadarenern trat bei diesem Mann hier in der Synagoge sein Dämonisiertsein nicht nach außen. Ihr Lieben, ich will es noch nicht einmal ausschließen, dass dieser Mann noch nicht einmal selbst sich klar war über seinen Zustand. Es kann sein, dass dieser Mann von diesem unreinen Geist geknechtet wurde, ohne dass er selbst sich dessen bewusst war. Dämonen gab es schon immer. Es gab sie bereits im Alten Testament. Doch in jener Zeit traten sie nicht so in den Vordergrund. Man hört nicht so viel im Alten Testament über sie. Ein bisschen war es, aber nicht viel. Aber dann kam Jesus. Und plötzlich, so gewinnt man den Eindruck, geriet die gesamte Finsterniswelt in Aufruhr. Alles ballte sich gegen den Sohn Gottes zusammen. Und die Dämonen, sie mussten sich offenbaren. Normalerweise ist es das Letzte, was ein Dämon will, sich offenbar machen. Dämonen, sie befinden sich in jeder falschen Religion, in jeder falschen Philosophie. Und sie besuchen sogar, wie hier, religiöse Feiern. Im letzten Buch der Bibel, das enthüllt uns auch vieles, da lesen wir einmal von unreinen Geistern, die, so heißt es dort, gleich Fröschen aus den Mündern hervorkamen. Aber noch einmal, normalerweise wollen die Dämonen nicht aus der Deckung kommen. Sie wollen nicht entdeckt werden. Übrigens haben immer wieder Männer auch in unserer Kultur eine Ahnung davon gehabt. Friedrich Schiller etwa erwog einmal, ob die gesamte Epoche der Aufklärung, und er blickt ja schon auf diese Epoche zurück, also diese Zeit, die bei ihm schon zurücklag, also in der Vergangenheit, eigentlich nichts anderes war als ein genialer Trick des Teufels, um seitdem den Menschen einzureden, es gebe den Teufel überhaupt nicht, dass es irgend so was Mittelalterliches. Und auch Goethe. Auch er muss etwas geahnt haben davon, als er im Faust den Mephistopheles in Leipzig in Auerbachs Keller sagen lässt, den Teufel spürt das Völkchen nie, und wenn er sie beim Kragen hätte, kriegen das nicht mit. Nicht tatsächlich ist es so, dass in anderen Kulturen bis zum heutigen Tag, zum Beispiel in Afrika, es überhaupt keine Frage ist für die Menschen, ob es Dämonen, ob es Finsternismächte gibt und dass diese bösen Geister Menschen knechten und quälen können. Nur wir hier im Westen, wir diskutieren die letzten 250 Jahre ernsthaft, ob es das Böse überhaupt gibt. Nicht? Man spricht schon längst nicht mehr von dem Bösen, aber vielleicht auch das Böse, das gibt es eigentlich gar nicht so. Wird immer wieder erwogen, diese Welt sei gut. Okay, man muss da so ein bisschen herumreparieren. Man brauche nur sozusagen den richtigen Schlüssel, das geeignete Lebenshilfe-Ratgeberbuch. Dann kommt das schon ins Lot mit dieser Welt. Was für ein erbärmlicher Irrglaube im Licht der Heiligen Schrift. Aber Dämonen wollen verborgen bleiben. Und wohl nirgendwo ist ihnen das so perfekt gelungen wie hier im Westen in unserer Kultur. Das Wort Gottes jedenfalls sagt unzweideutig: Alle Menschen leben von Natur im Herrschaftsbereich der Finsternis. Kolosser 1. Die ganze Welt liegt im Bösen, in der Umklammerung des Bösen. 1. Johannes 5, Vers 19. Sie sagt, der Gott dieser Welt, also der Satan, er hat das Denken der Ungläubigen verblendet, verfinstert, vernagelt. Wir bilden uns ein, wir sind besonders schlau und klug und sehen nichts. Und wenn das so ist, dann heißt Rettung eben auch Befreiung aus dem Herrschaftsbereich Satans. Nicht zum einen benötigen wir ein Opfer. Ein Opfer für unsere Sünden. Wir brauchen einen Stellvertreter, der die Strafe für unsere Schuld und Sünden auf sich genommen hat, sodass wir selbst die ewige Strafe nicht zu bezahlen brauchen, denn das können wir gar nicht. Außerdem aber benötigen wir jemanden, der die Macht hat, in den Bereich der Tyrannei des Teufels und seiner Dämonen einzubrechen und uns aus dem Gewaltbereich des Teufels zu retten. Oder wie die Bibel sehr häufig sagt, zu erlösen, freizukaufen. Wie man damals einen Sklaven freikaufte, dann war er frei. Nachdem Jesus an diesem Sabbat gepredigt hatte, da schrie dieser von einem unreinen Geist geknechtete Mann auf. Das Wort, das hier im Griechischen steht, meint nicht, dass er lauter als normal sprach. Vielmehr meint es, er gröhlte, er brüllte, er wütete. Was da aus ihm herausbrach, das war ein randalierendes Lärmen. Und schließlich verstand man auch, was er da kreischte. Lass ab. Was haben wir mit dir zu schaffen, Jesus von Nazareth? Es geht übrigens aus diesem Vers gar nicht klar hervor, wer genau es war, der da schrie. War das der Mann selbst? War es der Dämon? Vermutlich war es das Schreien des Dämons, der sich der menschlichen Stimmbänder bediente und auf diese Weise nicht voneinander zu unterscheiden war. Aber im Grunde ist das auch nicht eine wichtige Frage. Wichtig ist, dass mit diesem Toben der totale Zusammenprall offenbar wurde. Was haben wir mit dir zu schaffen? Der unreine Geist, der verwendet hier den Plural. Was haben wir mit dir zu schaffen? Warum spricht der Dämon hier eigentlich im Plural, in der Mehrzahl? Er war doch nur einer. Es wird nicht gesagt. Aber ich sehe realistisch zwei Möglichkeiten. Entweder lauerten im Hintergrund noch weitere Dämonen. Allerdings gibt es dafür hier im Bericht des Evangeliums keinen Hinweis. Oder aber, das, was aus dem Mund dieses Mannes hervorbrach, war ein ganz verlogener Trick, aber ein typischer Trick. Indem er nämlich von wir sprach, versuchte er sich gleichsam zum Sprachrohr der Umstehenden zu machen. Er wollte gewissermaßen die Anwesenden für sich vereinnahmen. Wir alle gegen dich, Jesus. Er wollte eine Front gegen Christus aufbauen. Wie gesagt, es steht nicht da, ich weiß es nicht und ich werde auch für keine dieser Möglichkeiten kämpfen. Aber es ist immer wieder zu beobachten, dass diejenigen, die in geistlicher Finsternis vegetieren, nicht allein bleiben können und auch nicht allein bleiben wollen. Sie suchen die Masse, um sich darin zu verstecken, um unterzutauchen und sich dann irgendwie eine gewisse Entspannung um sich zu verbreiten und zu haben. Der Apostel Paulus schreibt einmal, die Gott- und Gesetzlosen, sie verüben nicht nur die Sünde und die Ungerechtigkeiten, sondern sie haben auch Gefallen an denen, die es verüben. Römer 1, Vers 32. Es gefällt ihnen, dass andere das auch machen. Das solidarisiert, oder? Übrigens auch der Ausdruck, du bist Jesus der Nazarener, hat etwas Entehrendes an sich. Nazareth hatte damals keinen guten Ruf. Nicht erlebten so die Leute, wir würden sagen, Bayerischer Wald oder sowas. Nathanael stellte einmal die Frage, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Und eins ist klar, auf jeden Fall nicht der Messias. Das war selbstverständlich. Aber dann musste dieser von dem unreinen Geist Tyrannisierte hinzufügen, du bist der Heilige Gottes. Ja, der Dämon wusste, wer Jesus ist. Der Heilige Gottes. Und dass die Dämonen das wissen, das lesen wir immer wieder in den Evangelien. Immer wieder. Es ist geradezu ironisch. In der gesamten ersten Hälfte des Markus-Evangeliums scheinen eigentlich nur die Dämonen zu wissen, wer Jesus ist. Und sie posaunen es auch immer wieder laut hinaus. Die Menschen dagegen bemühten sich stets nach Gründen und Argumenten zu suchen, warum Jesus auf gar keinen Fall der Christus, der Sohn Gottes sein könne. Nicht die Theologen behaupteten, Jesus, der treibt die Dämonen aus, kann man ja schlecht bestreiten, aber durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen, auch die Jünger selbst. Sie waren sehr lange sehr unsicher. Das heißt, zweimal im Markus-Evangelium, ihre Herzen waren verhärtet. Markus 6 und Markus 8 dann nochmal. Sehr lang. Und erst dann am Ende von Kapitel 8, und ihr Lieben, da sind wir in der Mitte des Markus-Evangeliums bereits angelangt, da sagt zum ersten Mal ein Mensch, wer Jesus ist. Jesus fragt sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Und da sagt Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und hier in Kapitel 1 haben wir das erste Zeugnis, einmal abgesehen von Gott, dem Vater, der es bei der Taufe sagte, das erste Zeugnis im Markus-Evangelium darüber, wer Jesus ist. Und es stammt aus dem Mund von jemandem, der von einem unreinen Geist beherrscht wurde. Während die Leute in der Synagoge erstaunt waren, aufgeregt, wohl auch verwirrt, wusste dieser Dämon genau Bescheid. Was versetzte den Dämon eigentlich so in Schrecken, dass er aus der Deckung kam und herumgrölte? Ich denke, dass es dafür vier Gründe gibt. Erstens, dieser von einem unreinen Geist dämonisierte Mann schrie auf, weil er von der Wahrheit getroffen war. Was Jesus in der Synagoge verkündete, das waren eben keine Trivialitäten, das war nicht Smalltalk, das war nicht Geschwätz, das war Wahrheit. Und das traf. Ein zweiter Grund für das panikhafte Schreien war das Wissen vor dem drohenden Gericht. Der Dämon wusste, hier in der Synagoge von Kapernaum steht der Richter mir gegenüber. Der Richter, bist du gekommen, um uns zu verderben? Mit anderen Worten fragt er, ist die Stunde meiner endgültigen Verurteilung bereits da? Jakobus schreibt einmal im Jakobusbrief, die Dämonen glauben und zittern. Sie zittern. Sie wissen, was auf sie zukommt. Da kriegen sie Panik. Wahrheit, Gericht, der dritte Punkt, die Heiligkeit. Nicht wahr, das Gröhlen dieses von einem unreinen Geist beherrschten Mannes erfolgte angesichts der Heiligkeit von Christus. Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Was den Dämon so in Schrecken versetzte, das ist die Reinheit des Sohnes Gottes. Diese Reinheit, diese Heiligkeit, sie steht in totalem Kontrast zu dem unreinen Geist. Das hat doch etwas Bizarres an sich, oder? Dass ausgerechnet ein unreiner Geist schreit, du bist der Heilige Gottes. Dämonen, die durch und durch finster, unheilig und absolut böse sind, sie wissen von dem Sohn Gottes und von seiner Heiligkeit. Denn vor ihrem Fall hatten die Geister die Heiligkeit Gottes erblickt, erfahren. Der Dämon weiß um den gigantischen, unüberbrückbaren Gegensatz zwischen seiner eigenen Unreinheit und der Reinheit Christi. Und viertens schreit dieser Dämon auf angesichts der Macht des Sohnes Gottes. Der da in der Synagoge gesprochen hatte, der war ihm einfach zu stark. Das zeigt sich gleich darin, dass der Dämonisierte frei wurde. Damit komme ich zu meinem dritten Punkt. Der von einem unreinen Geist Dämonisierte, er wird frei. Der Dämonisierte, er schrie, er gröhlte. Darin kam seine Lügenhaftigkeit zum Ausdruck, in der er die Wahrheit des Evangeliums nicht aushalten konnte. Sein Schreien war Ausdruck des Wissens um das bevorstehende Gericht, angesichts dessen ihn das grün-gelbe Entsetzen packte. Der unreine Geist, der schrie, weil er auf die Heiligkeit des Sohnes Gottes traf, und die war für ihn einfach nicht auszuhalten. Und sein Schreien, es war Zeichen seiner eigenen Ohnmacht. Jesus befahl diesem Mann, still, verstumme, schweig. Sag mal, warum befahl Jesus das eigentlich? Hätte Jesus nicht froh sein können, dass endlich einmal jemand verlauten lässt, dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist, dass er der Heilige ist? Warum verbietet Jesus dem Dämon das eigentlich? Wäre doch angenehm, oder? Werbung sozusagen vom Teufel. Ich erinnere mich an ein Gespräch, Ich hatte es vor etlichen Jahren mit einem jungen Mann. Der berichtete mir aus seinem Leben Folgendes. Er sagte, ich war Materialist. So wuchs ich auf, so waren meine Eltern, so war meine ganze Umgebung. Und meine Lebensdevise war dementsprechend, ich genieße mein Leben, denn morgen bin ich tot. Sie hatten Geld, er reiste durch die Welt. Und er kam auch eines Tages nach Südamerika. Dort, so sagt er, sah ich mit eigenen Augen die Voodoo-Zauberei. Menschen wurden durch die Luft gewirbelt, durch Menschen wurden metallische Gegenstände gestochen. Das alles war physikalisch überhaupt nicht zu erklären. Nicht der Voodoo-Kult, der stammt ja aus Westafrika und hat sich dann in der Karibik zu einer hochgradig okkulten und spiritistischen Religion geformt. Und dieser junge Mann sagte, seitdem ich das alles gesehen hatte, wusste ich, dass es mehr als Materie gibt. Ich wurde offen für Religion, für Spiritualität. Und ich erwiderte ihm, auch wir Christen glauben, dass das, was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen, nicht die gesamte Realität ist. Aber um das zu wissen, müssen wir uns nicht zu Füßen von Voodoo-Zauberern oder Schamanen setzen. Das wissen wir aus der Bibel. Und wenn du dich diesen okkulten Mächten aussetzt, kannst du vielleicht von deinem Materialismus befreit werden. Aber der Teufel wird dich weiter in seinem Würgegriff halten und dich dann eben in den Spiritismus hineinreißen. Ich denke, so ähnlich muss der Beweggrund gewesen sein, warum Jesus es hier dem Dämon verbot, zu bezeugen, wer er ist. Nein, Jesus will keine Publizität von Dämonen, selbst wenn sie das Richtige verkündigen. So tat es der Herr übrigens immer. Immer wenn Dämonen etwas Richtiges über ihn sagten, sagte er, halt den Mund, schweig. Übrigens auch Paulus und Silas taten das. Kaum waren die beiden Männer in Europa angekommen und sie gingen durch die Straßen Philippis, da heftete sich eine Frau mit einem dämonischen Geist, mit einem Pythia-Geist an ihre Fersen und sie rief, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Dies tat sie, so berichtet Lukas, tagelang. Man könnte doch sagen, super. Super, oder? Endlich einmal kostenlose Werbung und das noch vom Teufel. Aber Paulus wandte sich um und erklärte dem Dämon, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und der Dämon fuhr in derselben Stunde aus. Nein, nein, ihr Lieben, die Wahrheit, sie braucht keine Unterstützung vom Reich der Lüge. Die unreinen Geister sind nicht dazu da, zu bezeugen, wer Jesus ist. Übrigens könnte dadurch auch allzu leicht der Eindruck entstehen, dass das mit Jesus nur ein anderer Zweig auf dem Riesenbaum der Esoterik ist. So im Sinn von, naja, jeder hat seinen Aberglauben und einer davon ist eben an Jesus zu glauben. Aber so verhält es sich eben nicht. Jesus befahl dem unreinen Geist, fahre aus von ihm. Der Herr macht hier nicht viel Brimborium. Er zelebrierte nicht irgendwelche geheimnisvollen Praktiken, sondern ein Wort reichte, raus. Noch war nicht der Zeitpunkt gekommen, um die Dämonen in den Feuersee zu verbannen, von dem Jesus einmal in der Ölbergrede in Matthäus 25 sagt, dass dieser Ort für den Teufel und seine Engel bestimmt ist. Aber Jesus gibt hier einen Vorgeschmack. Er gibt einen Vorgeschmack von seiner Autorität und von seiner Macht über die Finsternismächte. Der dämonisierte Mann, er schrie nicht nur auf, es heißt, da zerrte ihn der unreine Geist. Ich natürlich wollte dieser unreine Geist diesen Mann nicht aus seinen Klauen entlassen. Er wollte ihn festhalten. Aber dann hatte er zu gehorchen. In unserer Übersetzung steht hier, ich sagte es schon, das Wort zerrte. Was meint dieser Begriff eigentlich? Ich habe mir diesen Begriff mal etwas genauer angeschaut. Das griechische Wort, das kam häufig in der Antike im medizinischen Bereich vor. Und der Ausdruck, er meinte so viel wie Krämpfe haben, Anfälle, Koliken, Einschnürungen, Verrenkungen, Zuckungen. Und dabei lokalisierte man das Zentrum dieser Zerrungen und Krämpfe im Bauchraum. Wir kennen alle dieses Wort aus dem Epheserbrief. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer und Gewalten. Ich habe den Eindruck, dass wir dieses Wort nicht immer richtig verstehen. Denn Paulus will hier nicht sagen, dass die Finsternismächte nichts mit unserer physikalischen, mit unserer leiblichen Existenz zu tun haben. Vielmehr will der Apostel zum Ausdruck bringen, schau bei deinen Gegnern nicht nur auf das, was du optisch wahrnimmst. Vielmehr blick dahinter. Hinter Fleisch und Blut stecken die finsteren Fürstentümer und Gewalten. Nicht gerade in Ephesus hatte Paulus das hautnah erlebt. Denken wir an den Aufruhr durch den Silberschmied Demetrius. Was hatte er dort zu leiden? Und dann im ersten Korintherbrief schreibt Paulus sogar einmal, dass er in Ephesus nach Menschenweise formuliert mit wilden Bestien gekämpft hat. 1. Korinther 15, Vers 32. Paulus meint damit nicht, dass er vor die wilden Tiere geworfen worden war. Vielmehr sah er sich von Menschen förmlich zerrissen. Menschen, die sich ihm gegenüber wie Bestien gebärdeten, gewaltsam wie Löwen oder listig verschlagen wie Schlangen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer und Gewalten. Das will sagen, blick hinter das Menschliche. Dieser Mann hier, er schien sich auf dem Fußboden der Synagoge zu krümmen und zu winden. Das sah entsetzlich aus. Man hätte meinen können, der Mann geht dabei kaputt. Aber ich weise Sie einmal hin auf das, was Lukas, bekanntlich ein Arzt, noch hinzufügt. Er berichtet über dieses gleiche Ereignis, auch in Lukas 4. Und in Lukas 4, Vers 35 steht hier Folgendes. Und Jesus befahl ihm und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Da warf ihn der Dämon mitten unter sie, also unter die Menschen, die da in der Synagoge standen. Und er fuhr aus von ihm und tat ihm keinen Schaden. Wenn Christus befreit, dann kann es sein, dass es in deinem Leben zunächst drunter und drüber geht, dass du völlig aus der Bahn geworfen wirst, dass es ganz schlimm aussieht, dass du wie durch einen engen Tunnel hindurch musst. Aber am Ende, ihr Lieben, am Ende steht Befreiung, Reinheit. Das ist der Inhalt von der Königsherrschaft Christi, von der Rettung durch Christus. Jesus Christus, er vermag die unreinen Geister zu verbannen und Seelen, kostbare Seelen von Sündern zu erretten. Das heißt am Schluss unseres Abschnittes, das Gerücht über Jesus Christus verbreitete sich in der ganzen Region. Na klar, die Leute brachten dann noch am gleichen Abend, als die Sonne bereits untergegangen war, alle Kranken und Besessenen zu ihm. Die ganze Stadt versammelte sich vor der Tür seines Nachtquartiers. Vermutlich war es das Haus der Schwiegermutter des Petrus. Die wohnte in Kapernaum. Petrus selbst kam aus Bethsaida. Und dann heißt es, Vers 33 und 34, er, also Christus, Er heilte viele, die an mancherlei Krankheiten litten, und er trieb viele Dämonen aus. Und er ließ die Dämonen nicht reden, denn sie kannten ihn. Und am nächsten Morgen, Jesus stand früh auf, er betete. Und als die Jünger ihn dann gefunden hatten, da forderte er seine Jünger auf, weiterzuziehen. Lasst uns in die umliegenden Orte gehen, damit ich auch dort verkündige, denn dazu bin ich gekommen. Und er verkündete in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus, so heißt es dann noch einmal. Vers 38 und Vers 39. Das Reich Gottes, es brach sich weiter in Galiläa Bahn. Das verlief nicht konfliktfrei. Überall waren Konfrontationen, überall waren Kämpfe. Und ihr Lieben, bis zum heutigen Tag hat sich daran nichts geändert. Die Botschaft ist auch die gleiche. Das Reich Gottes, die Königsherrschaft Christi, dass Christus König ist, sie ist nahe herbeigekommen. Sie ist zum Greifen nah. So könnte man das auch übersetzen. Greif zu. Kehr um. Glaube. Gehorche. Mach endlich klare Sache mit diesem König. Jetzt ist der von Gott richtige Zeitpunkt, um aus den Klauen eines unreinen Geistes befreit zu werden. Amen.